Auch wenn es für manche Fans unmöglich klingt, da schließe ich mich mal ein. Auch nach einem stressigen Event können wir in den Schlaf finden.
Die Europameisterschaft bietet hier das ganze Spektrum möglicher Belastung, von Feiern bis Drama.
Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
Hallo Michaela, wie geht's dir?
Oh, mir geht's sehr gut. Wir saßen gestern im sonnigen Biergarten und uns ging's richtig gut und lecker geschlemmt und so. Aber ich sah, dass in Dortmund ganz, ganz schlechtes Wetter war. Sag mal, bist du weggeschwemmt worden? Wie geht's in dein Haus? Läuft dieser See nicht auch mal über?
Wieso sehen? Wieso hast du uns gesehen in Dortmund?
Ja, ich habe das doch gewusst, wie das Wetter in Dortmund ist, weil da so eine große Leinwand lief in dem Biergarten.
Achso, ich habe das Spiel geguckt, was in Dortmund stattgefunden hat.
Ja, genau.
Ja, das hat dann hier geregnet. Hier hat es wirklich ganz doll geregnet, aber ich bin nicht weggeschwemmt worden. Ich habe sogar in der Zeit ein paar Golfbälle geschlagen, aus der Hütte heraus. Mhm. Draußen war es regnerisch, aber man stand relativ trocken und ein paar Verrückte gab es, die dann zu der Zeit im Regen Bälle geschlagen haben. Also da konnte ich mich ganz gut entspannen. Das Spiel selber habe ich dann nicht gesehen und wegschwemmen tun wir hier nicht, weil der See oder dieser Phoenixsee hat ein ganz spezielles Dammsystem, wo dann immer Wasser hin und her ausgetauscht wird und wir haben große Überlaufbereiche.
Super, ja, dann ist das hier so wie mit der Itz, die ja auch, da wird immer ganz genau geregelt, dass sie nicht zu niedrig, nicht zu hoch wird, ja, das ist schön.
Hier gibt es also einen ganz modernen Wassermanagement-Ansatz, wo auch alle, die hier ein Haus gebaut haben, mit beteiligt waren.
Ah, okay, ja, super, damit auch nie von unten das Wasser hochdrückt, das ist nämlich immer das Hauptproblem.
Ja, genau.
Eure Fragen zur letzten Folge.
Bevor wir damit anfangen, muss ich noch mal eine ganz kleine Korrektur der Geschichte machen, die ich letztes Mal erzählt habe. Ich habe nämlich Beschwerden bekommen zu Hause.
Ja?
Ja. Also, weil ich hatte ja, du hattest gesagt, bei dir wäre es viel dramatischer gewesen als jemand, der ins Zimmer gekommen ist. Und bei uns wäre es auch dramatisch gewesen, weil dieser Mensch in dem Hotel, von dem ich damals erzählt habe, der hat in der Nacht nicht geklopft, sondern der hat auf die Tür eingeschlagen.
Ach so,
ja,
das ist cool.
Geschrien und Palaver gemacht, als wenn die Welt unterging.
Ja.
Nur davon bin ich nicht wach geworden, weil ich ja von Geräuschen halt nicht wach werde.
Ja.
So, und dann hatten die alle Angst und haben mich dann geweckt. Und ich war dann so schlaftrunken, bin ich dann einfach nur so dahin getobert, ja, und habe dann die Tür aufgemacht. Und die nächste Korrektur war, das war nicht eine so eine Art mobile Klingel, die man wieder drauf machen kann, sondern das war schon eine feste Klingel, die nur noch locker an der Wand hing.
Nein.
Also die hing so ein bisschen locker, aber das war keine mobile Klingel.
Ach,
damit
so
war es noch abstruser. Wie kann man mich fragen, dass ich die Klingel mitnehme in der Nacht? Ja, das war so. Deswegen haben die sich da auch bedroht gefühlt und das wäre schon eine ernsthafte Geschichte gewesen. Das zweite war, dass hier zum Beispiel Jasmin keinen Schutz sucht. Sie braucht nicht den Schutz zwischen Tür. Sie hätte deine Umfrage anders beantwortet.
Echt?
Nein, sie hat andere Kriterien, wo sie gerne schlafen würde, aber das mit dem Schutz spielt keine Rolle.
Taffe Frau.
Gut, kommen wir zu den Fragen.
Ja, genau. Lars schreibt, Andreas hatte in der letzten Sendung empfohlen, keine Mehrfachsteckdose unter das Bett zu legen. Welche Strahlung war hier gemeint?
Also hier handelt es sich um die elektrische Voltspannung. Ja, dafür gibt es Grenzwerte, ohne dass ich jetzt darüber spreche. Und sehr schnell sind die dann überschritten. Wenn man eine einfache Mehrfachsteckdose nimmt, hat das meistens eine höhere Strahlenbelastung, eine elektrische Strahlenbelastung, als wenn ich eine normale Steckdose in der Wand habe. Weil diese Steckdosen sehr schlecht verkabelt sind, über Kreuz verkabelt sind, etc. Es gibt dann eben auch abgeschirmte Mehrfachsteckdosen und bei denen gibt es das Problem dann nicht. Also wenn ihr wirklich eine Steckdose unters Bett legen müsst, man könnte es ja auch anders führen im Zimmer. Manchmal liegen da auch Steckdosen, die man gar nicht benutzt, also unnützerweise. Schaut mal unters Bett, gibt es da eine überflüssige Steckdose, dann nimmt sie weg. Und wenn nicht, dann kauft vielleicht einfach eine abgeschirmte Mehrfachsteckdose. Das nächste Problem ist ja auch, dann steckt ja dort ein Stück Kabel rein, was ja wahrscheinlich eine Lampe oder ein Ladegerät sponsoren soll. Dann wäre es doch viel besser, dass man von außen mit einem Kabel geht und nicht das unbedingt unter dem Bett macht. Das macht man gerne aus Schönheitsgründen im Schlafzimmer.
Ja.
Und häufig, aber es wäre schlaftechnisch die Empfehlung, legt nichts unter das Bett.
Gut, du, aber warum sind denn nicht eigentlich alle Steckdosen abgeschirmt? Das verstehe ich jetzt gar nicht.
Also grundsätzlich ist keine Steckdose abgeschirmt. Es gibt zum Beispiel den Bereich der HiFi-Steckdosen, also HiFi-Mehrfachsteckdosen. Die kosten dann so ab 90 oder 100 Euro und gehen bis in die 2.000, 3.000 Euro und die sind ultra abgeschirmt. Warum? Weil man dann festgestellt hat, dass wenn ich eine abgeschirmte Steckdose habe, der Klang aus dem HiFi-Gerät besser wird.
Ich komme zu Nadine. Nadine fragt, gab es einen Grund, warum ihr die Himmelsrichtung eines Betts im Schlafzimmer nicht angesprochen habt? War euch das zu esoterisch?
Ja, die Himmelsrichtung spielt insofern keine Rolle, weil wenn ein Schlafzimmer auf mehreren Seiten ein Fenster ausgestattet, mit Fenstern ausgestattet ist, dann könnte man darüber nachdenken. Ja? Aber an sich sage ich mal, wenn der Kopf in eine gewisse Himmelsrichtung liegt, ob das wirklich ein Plus oder Minus hat, was das Schlafen angeht, würde ich bezweifeln. Ich würde da sogar eher sagen, wieder das Gefühl, Regel 1 aus der Folge, es stellt das Bett so, dass ihr am besten schlaft. Und wenn ihr dort gut schlaft, dann ist es gut, ob das jetzt die Himmelsrichtung A, B oder C ist. Wenn ich doch die Himmelsrichtung mit einbeziehen will, dann ist es nur insofern, hatte ich gerade angesprochen, ich habe dort meinetwegen 2 oder 3 Fenster und das eine ist das Ostfenster, wo dann ja die Sonne aufgeht. Und dort könnte als erstes Licht eindringen, wenn ich nicht gut abdunkeln kann. Und wenn das so ist, dann würde ich meine Blickrichtung weg von dem Ostfenster legen. Aber immer noch die Voraussetzung, ich schlafe dann auch dort gut.
Aber was ich krass finde, ich hatte bis jetzt, und das ist ja eigentlich auch ganz gut so, unsere Wohnzimmer waren schon immer Richtung Süden und unsere Schlafzimmer schon immer Richtung Osten. Und das ist so krass, wenn man da von der Sonne aufgeweckt wird, wenn man vergisst, die Jalousie runterzutun, dass man da im Sommer also um 4.30 Uhr mit diesem riesigen Licht geweckt wird. Das ist so krass.
Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, das ist ja auch meine Grundempfindlichkeit, diese Lichtempfindlichkeit. Das heißt also, hätte der Eindringling eine kleine Taschenlampe angemacht, wäre ich wahrscheinlich sofort aufgewacht. Aber das Klopfen vor der Tür,
das hörst du
da
nicht.
Reagiere ich nicht.
Das Thema der Woche.
Schlafmanagement während der Europameisterschaft. Spannung und Erwartungen. Hier geht es gleich um mehrere Aspekte, die uns den Schlaf während so einer Zeit auch rauben können. Ja? Aber der ganz normale Alltag tut das ja auch. Und hier gibt es ganz viele Analogien, wie man damit umgehen kann. Der Alltag kann stressig sein, die Europameisterschaft kann für uns stressig sein. Das eine ist notwendig, das andere ist vielleicht nicht notwendig. Aber in dem Umgang mit solchen Stressoren aus der Europameisterschaft können wir trotzdem etwas entnehmen, was uns vielleicht auch im Alltag hilft. Jetzt will ich aber erstmal nur kurz auflisten, bevor wir tief eingehen. Was sind denn die Aspekte der Störungen?
Jetzt bezüglich Europameisterschaft.
Ja, was könnten das vor so Störungen sein?
Ja, das ist ja einfach diese ganze Spannung, die Grundspannung an sich, dass man die Arbeit schleifen lässt, weil man sich auf dieses Fußballspiel konzentriert, dann verliert deine Lieblingsmannschaft und dann kannst du erst recht nicht schlafen. Also da fallen mir ja zuhauf Störungen ein. Und dann wirst
also
du
Wechselbad der Gefühle wäre dann eins. Ja,
ja genau. Ja. Wechselbad
das, der das haben wir dann ja auch als Thema. Ja, und wir trinken an den Abenden auch häufig Alkohol.
Ja.
Ich jetzt vielleicht nicht, weil ich das grundsätzlich nicht mehr tue, aber viele trinken dann mehr. Das ist dann natürlich auch nicht gut für den Schlaf.
Ja.
Was haben wir noch?
Man ist traurig, wenn die eigene Mannschaft
verliert. Das ist
verliert.
Noch zu dem Thema Gefühle. Kommen
ach so,
wir
okay, Mist.
Wir schauen Störung. Vielleicht auch mehr Fernsehen, haben mehr Blaulicht am Abend.
Ja, das stimmt. Eigentlich mache ich bei mir so ein Grundrauschen ab 15 Uhr an, wenn das erste Spiel anfängt. Läuft der Fernseher. Ja.
Aber früher war das wirklich so, dass während so einer Europameisterschaft die Menschen vermehrt Fernsehen geschaut haben, dann vielleicht auch schlechter geschlafen haben. Das ist jetzt nicht mehr so. Die schauen jetzt sowieso alle sehr viel fern wegen Netflix und Co.
Ja. Ja,
das ist ja noch, die Fernsehzeiten sind ja nach oben gegangen wegen Netflix und so weiter.
Ja.
Das heißt also, das Streaming wird dann höchstens in der Zeit runtergefahren. Das ist ja die Analogie zum Alltag. Ja, das heißt also, was wir uns sonst mit Filmen vielleicht an Blaulicht abends antun, das können wir uns jetzt mit dem Fernsehzeiten. Und was wir uns sonst mit Filmen vielleicht auch emotional antun, Analogie, können wir uns jetzt mit dem Sport antun. Das heißt also, da gibt es Parallelen.
Ja. Und vor allen Dingen für jemanden wie dich ist das jetzt auch ein komplett anderes Leben, weil du guckst ja eigentlich quasi gar kein Fernsehen und streamst auch nicht. Aber jetzt.
Fast nichts.
Und jetzt ist es bei dir auch hochgefahren?
Bei mir ist das jetzt auch hochgefahren, ja. Zum Management kommen wir gleich. Ja. Das nächste wäre zum Beispiel, es gibt dann auch in so einer Zeit auch etwas, was als Alltagssorge auch manche immer haben. Das sind dann zum Beispiel laute Nachbarn oder eine laute Straße oder eine lauter werdende Straße während dieser Zeit. Muss ich zum Beispiel zur Frühschicht, müsste dann vielleicht schon um 20 Uhr zu Bett, dann wird mir das nicht gelingen, weil draußen halt überall Palaver ist und geschrien wird. Das ist eine Alltagssorge, die viele auch im Alltag betrifft, aber jetzt Manche können das jetzt mal nachvollziehen, weil man es jetzt in dieser Zeit speziell hat. Wenn mich dann zum Beispiel Fußball nicht interessiert, könnte mich das nerven.
Oh ja, das ist sowieso schade. Die ganzen Leute, die sich überhaupt nicht für Fußball interessieren, die tun mir jetzt auch leid. Aber viele meiner Freunde lassen sich ja so von meiner Euphorie mitziehen. Ist es bei dir auch so?
Ja, es gibt während der Europameisterschaft immer viel mehr normale, nicht Fußballinteressierte, die dann da mitziehen. Ja. Aber wenn man so eine Stadt hat hier wie Dortmund, dann ist das weniger, als wenn Dortmund spielt.
Ja?
Ja,
ah,
ja.
Okay.
Also der,
ja, wenn Dortmund
also jetzt
spielt.
Schon wegen den Ausländischen, auf der Fanmeile kommen sehr viele von den ausländischen, also von den europäischen Vereinen, die hier ja. auch spielen. Dadurch wird es sehr lustig.
Ja.
Aber wenn Dortmund spielt, dann nimmt die Stadt das ernster, als wenn die Nationalmannschaft spielt.
Das ist krass, ihr Dortmunder. Ja, lustiges
Völkchen. Ganz deutlich. Das merke ich ja dann auch bei mir persönlich. Ich bin ja bei einem Deutschlandspiel bei weitem nicht so angespannt wie bei einem Spiel von Borussia Dortmund.
Nein, echt?
Doch, ja, ganz anderes Kaliber.
Aber jetzt verstehe ich, warum man den ganzen Mannschaften, die von außerhalb angereist sind, außerhalb von Deutschland, dass man denen den Tipp gegeben hat, nach Düsseldorf zum Feiern und zum Schauen zu gehen, weil dort ist natürlich, Gott, da ist ja natürlich die Stimmung und da ist die Stadt euphorischer wahrscheinlich.
Ja, vielleicht, weil es für die was Besonderes ist.
Ja, naja. Genau.
Also, wir hatten jetzt auch schon Arbeit schleifen lassen, hattest du gerade gesagt.
Ja.
Kann natürlich auch passieren wegen anderer Gründe, aber jetzt tun wir es meinetwegen vielleicht während der Europameisterschaft.
Ja.
Die Anspannung hatten wir ja dann auch schon angesprochen und wir bleiben dann natürlich auch länger auf.
Mhm. Ne?
Viele bleiben einfach während der Europameisterschaft länger auf. Sie gehen vielleicht sonst um 10 Uhr zu Bett und dann endet aber jetzt immer das Spiel erst kurz vor 11, dann guckt man noch die Nachbereitung und zack. Fehlt immer eine Stunde. Also es gibt viele Aspekte, die uns den Schlaf rauben können, während so einer Europameisterschaft, was uns aber im normalen Alltag genauso passieren kann.
Mhm.
Jetzt wollen wir dir mal so ein bisschen, zumindest die wichtigsten Aspekte, abarbeiten.
Habe ich es mir doch gedacht.
Die Emotionen.
Mhm.
So, welche Hormone werden denn ausgeschüttet, wenn ich euphorisch bin?
War das Serotonin nicht wahrscheinlich, sondern Dopamin und was war das andere?
Dieses Adrenalin.
Adrenalin, ja. Dopamin und Adrenalin.
Bisschen Serotonin sogar auch.
Ah, okay.
Ja, aber auch viel Dopamin und das ist ja der Wachmacher schlechthin.
Ja.
Das heißt also, wenn wir euphorisch sind, waren oder während des Spiels geworden sind, dann schütten wir so viel Dopamin aus, dass uns das wirklich längere Zeit wachhalten wird.
Mhm.
Ja. Wir haben natürlich heute so eine Art Dopamin-Gewohnheit durch dieses Swipen in Instagram und Co. Und so eine Mini-Euphorie erzeugen die Leute ja tatsächlich auch im Internet oder in der Benutzung des Internets.
Ja.
Ja, und das ist dann die Alltagsanalogie. Das heißt, auch das darf man abends nicht übertreiben.
Naja.
Jetzt bei so einer Europameisterschaft, da sage ich, okay, dann lass es fliegen, die Euphorie, das ist ja schön.
Ja, also natürlich.
Ja.
Heute spielt ja Deutschland um 18 Uhr, das wird geschaut.
Genau. Dann haben wir die Freude. Welche Hormone werden denn da ausgeschüttet?
Das ist Serotonin, oder?
Genau. Ja. Da wird unter anderem Serotonin ausgeschüttet. Es werden immer mehrere Hormone ausgeschüttet, aber das wäre jetzt so das Führende. Und die reine Freude, da gibt es dann ja nichts Nachteiliges. Da hätte es ja so einen Vorteil, weil so mehr Serotonin ich am Tag produziert habe, wird dann ja am Abend daraus Melatonin.
Ja.
Ja, also das ist gut.
Ja.
Und dann gibt es noch, zum Beispiel die Enttäuschung. Was wird denn da ausgeschüttet?
Ja, das ist eine gute Frage. Habe ich mich in der Sekunde auch gefragt. Bei der Enttäuschung gibt's tatsächlich ein Traurigkeitshormon. Wie hieß das nochmal?
Das ist dann Cortisol.
Das ist wirklich so ein Stress.
Trauer ist was anderes. Trauer wird ja wieder anders verarbeitet. Eine Trauerverarbeitung, das heißt, wenn ich jetzt ausgeschieden bin, dann ist es vielleicht dann eher sogar richtig die Trauer. Aber das hat das Potenzial, da fährt der Körper runter. Da kann ich sogar auch mit schlafen, mit Trauer, wenn die gut verarbeitet wird. Und da kann ich dann dadurch auch wirklich loslassen von dem Thema. Wenn ich nur einfach enttäuscht bin und dann 5 Tage lang hadere, dann schütte ich 5 Tage lang Cortisol aus.
Und das ist ja wirklich Entzündungsstress.
Ja, genau.
Und Entzündungen im Körper werden dann auch noch begünstigt.
Genau. Und es reduziert das Verdauungsgefühl, also ganz schlecht. Ja. Also keine gute Lösung, lange enttäuscht zu sein.
Wenn wir das gewusst hätten.
Was ist denn jetzt schlimmer? Angst vor dem Verlieren oder das Enttäuschtsein?
Angst vor dem Verlieren ist eindeutig schlimmer. Kloppo sagt ja auch immer so schön, also Jürgen Klopp sagt doch immer so schön, man muss in seinen Spielern die Freude am Gewinnen entzünden und nicht die Angst vor dem Verlieren. Das ist der Anfang vom Ende, ja.
Genau. Wir hatten jetzt gerade ja schon über das negative Cortisol gesprochen, was uns dann mit einhergeht, wenn wir enttäuscht sind. Aber Angst vor dem Verlieren ist noch mehr Stress. Mhm. Ja, also Angst vor dem Verlieren. Jetzt gibt es da zwei Sachen. Das eine ist, als Fan Angst vor dem Verlieren zu haben. Und das andere ist, als Spieler Angst vor dem Verlieren zu haben. Mhm. Als Spieler, der Angst vor dem Verlieren hat, der kann den Sport nicht mehr ausüben. Weil der wird dann schlecht sein. Mhm. Weil Angst ist ja kein guter Ratgeber, das kennen wir alle. Aber er wird keine komplette gute Koordination im Körper haben. Er kann seinem Unterbewusstsein keinen freien Lauf mehr lassen. Wenn jemand auf einen Elfmeter schießen muss und macht das in Angst, dass er nicht reintrifft, wird er wahrscheinlich daneben schießen.
Ja, ja.
Aber wenn er in Vorfreude auf das schöne Tor macht, dann wird es besser werden.
Ja.
Als Fan habe ich ja gar keinen, ist es vielleicht dann, kann ich ja Angst vor dem Verlieren haben, weil ich ja, das passiert ja nichts, ich habe ja keinen Einfluss auf das Spiel. Aber hormonell tue ich mir damit keinen Gefallen.
Ja.
Wenn ich an einem Tag vor dem Spiel Angst vor dem Verlieren habe.
Ja, ja, nee.
Also, ich sollte mich dann von dem ganzen Tag auf den Sieg freuen, den möglichen Sieg. Wenn er dann nicht eintritt, ist ein anderes Problem, dann sind wir ja bei der Enttäuschung.
Ja.
Aber die Enttäuschung, die geht auch schnell wieder vorbei. Ich bin dann enttäuscht und dann fährt das System runter und nach einer Stunde bei normalen Menschen ist es dann wieder vorbei. Ja? Mhm. Bei mir ist es dann eher so, wenn ich vorher zu euphorisch war, dieses viele Dopamin, damit muss ich dann viel arbeiten, aber die Enttäuschung würde ich dann auch wieder hinbekommen.
Ja, klar.
Außer man hadert wegen der Schiedsrichter. Und ja, da habe ich ein Dauerproblem.
Ja, das glaube ich dir als Dortmunder sofort. Aber wer geht denn in so ein Spiel wie heute Abend, wenn Deutschland da gegen Ungarn spielt, mit Angst vor dem Verlieren rein? Okay,
ja.
Ungarn haben sie bis jetzt nicht so toll gespielt.
Aber haben sie nicht so toll gespielt?
Die werden gewinnen.
Da muss man sich ja nur an 1954 erinnern.
54, genau, ja.
Also da war das Endspiel gegen Ungarn. Also.
Ja. Und vielleicht kriegen sie heute Abend sogar noch Fritz-Walter-Wetter.
Nein, heute wird's gut.
Ach so.
Ja.
Aber trotzdem.
Also, man kann das natürlich dann moven. Das heißt also, anstatt Angst vor dem Verlieren, habe ich die Vorfreude auf das Spiel und freue mich dann auf ein gutes Ergebnis. Und ich freue mich dann auf das gemeinschaftliche Schauen. Also auf jeden Fall sollte man nicht Angst vor dem Verlieren haben. Warum hat man dann vielleicht als Fan Angst vor dem Verlieren? Was könnte der Grund sein?
Das verstehe ich gar nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich gehe nur euphorisch in solche Public Viewings. Wer hat denn Angst vor dem Verlieren, wenn er nur ein Fan ist?
Ja, weil er zum Beispiel weiß, dass wenn man gewinnt, es anschließend eine tolle Feier gibt, die gemeinsame Zeremonie, alle ziehen noch die ganze Nacht durch die Straßen. Und dann wissen viele in ihrer Gemeinschaft, wenn es dann keinen Sieg gibt, findet es nicht statt. Und damit habe ich Angst, dass meine Feier danach nicht stattfindet. Yes. Aber bei den Schotten zum Beispiel gibt es das Thema nicht.
Nee.
Da ist es ganz egal, wie die spielen. Ja. Die werden auf jeden Fall feiern danach.
Ja, natürlich. Ja, das ist sehr komisch. Da muss man ein bisschen sich was von den Kölnern abschneiden. Et kütt wird kütt. Und da erstmal die Dinge auf sich zukommen lassen.
Ob ihr es glaubt oder nicht.
Was macht das Verlieren denn noch schmerzhafter?
Ich sag nur Stichwort Tippgemeinschaft.
Ja, das habe ich als nächstes Thema.
Ach so, schade.
Ja, also das Verlieren noch schmerzhafter ist, wenn ich mich identifiziere.
Ja.
Oh, also Identifikation ist ja das quasi das krasseste Gegenteil von Loslassen.
Ja.
Also ich identifiziere mich mit meinem Verein. Ich und der Verein sind eins. Verliert der Verein, habe ich verloren. Ist der Verein nicht gut, bin ich nicht gut. Also das ist diese Spirale.
Ja.
Und das wird noch, also man fühlt sich weniger wert, wenn der eigene Verein verloren hat oder das eigene Land. Und das wird halt noch schlimmer, wenn der Verein das einzig vermeintlich Positive im Leben wäre. Also der Beruf klappt nicht gut, in der Familie gibt's Ärger. Und das einzige Hoffnungsschimmer ist am Wochenende das Spiel des Heimatvereins. Und wenn der dann noch verliert, dann ist es einfach zu viel.
Ja, das ist dann traurig. Ja, deswegen zerlegen so viele Männer die Innenstädte.
Und deswegen ist dann Identifikation das Problem.
Ja.
Ich habe natürlich selber das Problem, dass ich die Identifikation mit meinem eigenen Verein auch nicht richtig komplett wegbekomme.
Nee.
Also ist schon schwere Geburtslast vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich das noch richtig gemanagt bekomme. Aber ich weiß, dass ich nur über diesen Anker daran ganz gut arbeiten kann. Das heißt, also wenn ich verloren habe, muss ich mir dann sagen, ich habe ja nicht verloren. Ich bin deswegen nicht weniger wert. Da gibt es nur eine kleine Sache, die mich dann immer stört. Es gibt ja eben die anderen, die dann necken.
Ja.
Ich kenne zu viele Bayern-Fans, die mir dann WhatsApp schreiben. Und dann immer da reinpieksen, wenn Dortmund verloren hat. Ja. So, jetzt kommt aber die Nationalmannschaft, da passiert das nicht. Ich habe keine ausländischen Freunde, die mich dann necken, wenn Deutschland verliert. Das ist viel angenehmer.
Ja, okay, die habe ich doch. Ich habe so viele türkische Freunde, brasilianische Freunde, gerade die Brasilianer, die können sich ja jetzt gechillt zurücklehnen und zuschauen.
Mit Genuss zuschauen,
ja. Wirklich mit Genuss zuschauen und so ein bisschen hämisch über alle lachen und so. Das ist gemein.
Ja. Ich habe zwar auch ausländische Freunde, aber die ärgern mich eben nicht wegen dem Fußball, wenn Deutschland nicht gewinnt. Also das kenne ich halt eben nur von Borussia, Bayern, Schalke und so weiter. Da gibt es das Necken und Ärgern.
Ja.
Und dann pieksen die immer wieder in die Wunde. Und deswegen trifft das dann eine Identifikation härter vielleicht.
Ja, so. Ja.
Aber Identifikation gibt es ja auch mit anderen Dingen im Leben. Ich könnte mich ja mit meinem Auto identifizieren, mit meinem Haus identifizieren, mit allem Möglichen. Und immer wenn ich mich identifiziere und daraus meinen Wert auf mich selbst beziehe, habe ich immer ein Problem, wenn das dann angegriffen wird. Ja? Ja. Und ich könnte mich auch mit einer Partei oder einer Glaubensrichtung identifizieren. Und das ist kein guter Ratgeber. Also grundsätzlich identifizieren, ein bisschen für gewisse Themen ist ja nett.
Ja.
Wenn man sagt, okay, ich identifiziere mich mit der Demokratie, dann Haken dran, aber an sich ist es immer ein gefährliches Spiel, dich zu schlagen.
Besonders
das ist man auch angreifbar.
Ja, besonders wenn man sich mit Gegenständen identifiziert. Also wenn für die Leute eine Welt zusammenbricht, wenn da ein Kratzer ans Auto kommt, meine Güte.
Ja. Dann gibt es noch zwei Dinge, das ist neben der Identifikation, aber wir sind ja noch da, was das Verlieren noch schmerzhafter macht, das ist dann zum Beispiel falsche Hoffnung. Ja, also wenn man sich falsche Hoffnungen macht, wenn man sich so unrealistische Hoffnungen macht, dass man gewinnen könnte oder Leute dann falsch einredet, du könntest auf jeden Fall es schaffen und so weiter. Also man soll dann schon, wie Klopp das gesagt hat, dass man dann glaubt, dass man immer gewinnt, aber bitte nicht mit falscher Hoffnung machen.
Nein, natürlich nicht. Ja?
Also aber du musst den Glauben haben, aber du darfst auch nicht sagen, den irgendwie erzählen, ey, du bist in Wirklichkeit stärker, du hast ein besseres Stellungsspiel, du hast den besseren Spieler und das stimmt alles nicht. Das ist dann unrealistisch und falsche Hoffnung fällt sehr tief.
Ja.
Und es gibt noch einen dritten Grund, das ist das Gefühl der Ohnmacht.
Mhm.
Ja, auch das macht Verlieren noch schmerzhafter. Das ist eben dieses Gefühl, ich habe keinen Einfluss darauf oder ich war ausgeliefert oder es sind dritte Mächte. Ja? Das heißt, also wenn jetzt ein Spiel verloren wird und man war klar schlechter, als Zuschauer oder als Spieler, dann akzeptiert man das.
Ja.
Wenn das Spiel auf Messerschneide war, beide sind gleich gut.
Ja.
Und dann fällt ein Schiedsrichter die unnötige Entscheidung, dann gibt es dieses Ohnmachtsgefühl. Und das macht das Verlieren viel, viel schwerer.
Ja.
Also eine gefühlte Ungerechtigkeit.
Ja.
Die, natürlich Dortmund sehr häufig.
Ja, genau. Bayern gegen Dortmund, das ist ja eine einzige wandelnde Ungerechtigkeit. Ja. Die Schiris sind alle geschmiert.
Alle, natürlich.
Kannst du mir nicht erzählen, dass da...
Ja, klar.
Es geht nicht mit rechten Gedingen zu.
Ja, also das Ohnmachtsgefühl will ich keinen Einfluss haben. Als Spieler habe ich ja sogar noch Einfluss auf das Spiel.
Ja.
Als Zuschauer nicht. Und deswegen ist es häufig auch so, dass ein Spieler, der Einfluss hat, das am Ende nicht geschafft hat, das Verlieren besser verarbeiten kann, als jemand, der nur zugeschaut hat, der auch als Zuschauer keinen Einfluss hat.
Ja, du aber sag mal, jetzt als Rüdiger im Eröffnungsspiel dieses Eigentor geschossen hat, meinst du, der hat nachts geschlafen? Ich hätte, glaube ich, es ist völlig unerheblich.
Ich glaube schon, es war vollkommen unerheblich und er wird schon ein paar Mal einen Fehler gemacht haben. Dieser Fehler, ich habe ja schon gesagt, ich finde den Fehler gar nicht so schlimm, weil der hat dann eins gezeigt, dass man aufpassen muss.
Ja.
Bei 1-0, 2-0, weil ein kleiner Fehler führt jetzt schnell zum Tor.
Ja.
Also seid wach. Und das hat sie vielleicht vor einer zu euphorischen Hochnäsigkeit bewahrt.
Vielleicht ist das noch eine Rettung. Stimmt, das passiert ja nichts ohne Grund. Ja.
Eigentlich hätten wir es wissen müssen.
Ungewisse, unsichere Zukunft. Macht keine Vorhersagen, wenn es komplexe Zusammenhänge gibt. Das hatten wir schon mal als Folge und die Folge hieß Agilität.
Oh,
das heißt, immer wenn wir Komplexität managen müssen,
dann
kann man keine Vorhersage treffen. Das geht nicht.
Ja.
Man kann also komplexe Dinge nicht vorausberechnen. Man kann sich da annähern, aber man kann nicht bestimmen, was rauskommt. 2+2 können wir ausrechnen, aber wie sich Börsenkurse 100%ig entwickeln werden, wie das Wetter definitiv in 6 Wochen ist oder wie ein Spiel ausgeht, das ist nicht vorauszusagen. Ne? Schauen wir uns das Spiel gestern an, zum Beispiel Portugal.
Ja.
Da hatte ich ja schön 3-1 getippt.
Ja.
Ja, und dann wird Ronaldos Tor nicht gegeben, dann wäre es das 3-1 gewesen.
Stimmt.
Ja, sowas kann man nicht vorausahnen und nicht vorausberechnen mit keiner KI der Welt.
Stimmt, ja.
So. Ich habe vorher die KIs auch befragt, die haben alle 3-1 gesagt, die unterschiedlichen. Alle haben gesagt 3-1, 3-1 war auch mein Tipp und es war am Ende 2-1.
Ja, aber du hast das Spiel nicht gesehen, oder?
Das habe ich dann gesehen.
Ich habe es gesehen und dachte mir, was ist das für ein Gehackel? Was tun die sich denn so schwer? Man müsste eigentlich immer mal erstmal 10 Minuten gucken dürfen und dann erst tippen müssen.
Dann ist es ja gesperrt.
Ja, schade.
Ja, weil selbst einige KIs, als Fun Fact, haben dann keine Antwort mehr gegeben während der Laufzeit des Spiels.
Ah, lustig.
Ja. Aber wir waren jetzt eigentlich beim Tippspiel, also der Vor- und Nachteil. Also in dem Moment, wo ich in einem Tippspiel bin.
Horror.
Ja, ist es dann ja Horror, weil dann will ich ja immer, dass mein Ergebnis, was ich getippt habe, auch rauskommt.
So. Ja, Tippspiele sind Stress pur, vor allen Dingen, weil du ja auch oftmals gegen deine eigene Lieblingsmannschaft tippen musst. Jetzt hier Österreich gegen Frankreich. Ich hätte normalerweise immer Österreich die Daumen gehalten. Jetzt musste ich natürlich wegen des Tippspiels auf Frankreich setzen und denen die Daumen drücken. Ärgerlich, das ist Stress pur.
Genau das ist nämlich ärgerlich, weil ich habe nämlich lange Zeit keine Tippspiele gemacht, weil ich gerne immer für die Underdogs halte.
Ja, genau.
Freue mich dann immer, wenn der Underdog gewinnt. Das macht das ja so, ist ja der Charme daran.
Ja.
So, und wenn man dann aber tippt, dann tippt man natürlich seriöserweise für Portugal.
Ja.
Und dann tippt man seriöserweise für Frankreich, damit man sein Gewinnspiel macht. Und dann fängt man plötzlich an, für diese Mannschaften zu halten.
Ja.
Dann will man, dass plötzlich Frankreich gewinnt, nur weil man das tippt. Das ist dann eigentlich kontraproduktiv. Und am Ende tritt das Ergebnis noch nicht mal ein und man ärgert sich.
Ja, da hätte ich dich warnen müssen, weil bei mir ist es ja seit 17 Jahren, also tippe ich mit bei WM und EM und das ist jedes Mal Nerventherapie. Jedes Spiel wird wichtig, weil gerade bei mir ist es ganz oft so, dass ich immer auf den ersten 3 Plätzen rumkrebse und dann möchtest du ja am Ende auch gewinnen und das ist ein einziger Stress, so eine Tippgemeinschaft.
Also ich habe 1998 aufgehört mit Tippen und habe für diese Europameisterschaft wieder angefangen und erst währenddessen habe ich gemerkt, ja was denn das von Stress ist, ein unnötiger Stress, diese Tipperei.
Ja und ich wollte dieses Jahr das erste Mal nicht tippen, aber da habe ich mich von deiner Euphorie anstecken lassen, dieses Gewinngeld, was da ausgeschrieben wurde.
Naja, jetzt sind wir da mitgehangen und ich muss jetzt immer leiden und...
Vor allem, dass du der absolute Auskenner auf dem letzten Platz stehst. Ja, also und deine
in unserer Runde binden darf ich gar nicht sagen, aber alle sind besser als ich.
Alle sind besser, ich bin auf Platz 3 und vor mir liegen deine Kinder, oder?
Genau, die tippen alle besser als ich.
Ganz liebe
Grüße. Auch wenn
Grüße.
Sie sich meinetwegen sonst gar nicht für Fußball interessieren, die Mannschaften nicht kennen, die Spieler nicht kennen, aber die lesen nur 2 Namen, wählen ein Ergebnis und das stimmt dann.
Wahnsinn. Und Jasmin liegt ja auch. Ich meine, du bist ja auf dem letzten Platz. Jasmin macht auch mit, oder?
Die macht auch mit.
Super.
Ja, ist auch daran. Ja, am besten aktuell ist noch mein Sohn. Der hat ja eine Mischung aus ganz gut tippen und hat Ahnung von Fußball.
Ja, super. Ich gehe immer nach Gewinnquoten.
Genau. Da habe ich aber auch wieder das Problem, dass ich dann ja auch eine Rangliste habe. Dann möchte man ja gerne nicht unten stehen. Man will den internen Wettbewerb gewinnen. Und da habe ich aber den gleichen Mechanismus. Das ist dann auch wieder Identifikation.
Ja.
Auch das wäre dann nachteilig. Ne? Das heißt, nur weil ich falsch tippe, bin ich nicht weniger wert, bin ich nicht schlechter. Ne?
Nee,
also man muss lernen, zum Beispiel auch hier die Lena, die normalerweise nichts mit Fußball am Hut hat.
Ja.
Jetzt tippt sie mit und plötzlich interessiert sie jedes Ergebnis, weil sie den Tipp durchsetzt.
Ja, genau. Ja.
Und schreit dann aus dem Zimmer, wenn Ronaldo das Tor nicht macht, kommt runter und beschwert sich über den doofen Ronaldo, der das Tor nicht gemacht hat, weil ihr Ergebnis wird verhagelt. Und vorher war ihr das egal.
So
wird aus Nicht-Fußball-Interessierten sogar Fußball-Interessierte.
So wurde ich in die Schoße reingezogen. Genau wie deine Tochter. Super. Ganz liebe Grüße an die alle. Ich finde das total sympathisch und lustig. Aber ich glaube, alle haben eine diebische Freude daran, dass du ausgerechnet auf dem letzten Platz bist. Und vor allen Dingen immer so, ich bin jetzt mental draußen. Ja.
Aber wir sind ja noch nicht am Ende.
Nee, hinten kackt die Ente. Das kann nämlich sich nicht komplett drehen. Das war nämlich ganz oft so, dass die Letzten hinter Erste wurden. Also wir müssen alle achtsam sein, die Familie von Andreas hier. Haltet durch. Ab dem Achtelfinale wird das nämlich ganz erratisch alles.
Genau.
Den Mythos der Woche.
Also, wenn ich die richtigen Socken anziehe, mich nicht rasiere, am gleichen Stand Bier hole und vorher mit dem Hund spazieren gehe, habe ich dann Einfluss auf das Spiel?
Du glaubst es ja, du hättest es. Und es kommt ja noch als Neuigkeit dazu, dass du auch nicht mit mir über das Dortmund-Spiel spielen sprechen darfst. Ja, weil nur dann würde Dortmund verlieren.
Du darfst nichts von den Spielen wissen.
Ja.
Also, aber das haben wir ja empirisch festgestellt. Wenn wir vorher über ein BVB-Spiel gesprochen haben, haben die nicht gewonnen. Also das ja. Wissen wir doch.
Ja, das ist natürlich ein absoluter Mythos, aber es ist immer lustig, dass man sich selbst immer so als Stellschraube in dieser ganzen Verkettung sieht, dass man Einfluss auf etwas hätte. Ich glaube, weil wir immer Einfluss auf alles haben wollen.
Genau, das ist ja Anti-Ohnmachtsgefühl. Ne? Ja. Das heißt, du hast auch Einfluss. Jetzt kann man natürlich sagen, alles, was man tut, hat normalerweise Einfluss im Leben. Also jeden Schritt und alles, was du tust, sagt man ja auch in der Businesswelt, alles, was du tust und denkst, hat Einfluss. Also denk nicht, dass wenn du nicht positiv denkst, dass das keinen Einfluss hätte. Jetzt kann man es natürlich übertreiben, wenn jetzt natürlich 20 Millionen Fans alle ihre Aberglauben-Rituale durchziehen, die werden sich ja wahrscheinlich alle aufheben im Endergebnis.
Ja.
Aber eigentlich darf man sagen, alles hat Einfluss.
Ja.
Jetzt denke ich mal nur, dass diese Art der Rituale sehr wahrscheinlich doch einen geringen Einfluss haben, außer vielleicht meine Rituale. Und dann ist es noch so, wenn ich wirklich als Fan im Stadion bin und dort gemeinschaftlich die Mannschaft anfeuere, dann kann man als Kollektiv ja wirklich der 12. Spieler sein.
Ja,
also dieser Heimspielvorteil. Ja. Das geht dann wirklich.
Den gibt's, ja.
Ja, das war dann ja so ein bisschen traurig im Eröffnungsspiel. Trotz dieser tollen Leistung war ja in München nicht viel zu hören. Die Stimmung im Stadion ist dann ja schlechter als in anderen Stadien, wo vielleicht ein ganz normales Spiel stattfindet. Das ist so ein bisschen traurig, warum man in München keine Stimmung generiert.
Komisch.
Das gilt aber jetzt nur für das Münchner Stadion. Außerhalb dieses Stadions, auf gewissen Plätzen im Park, gab es ja dann Public Viewing und dort war die Stimmung viel besser. Habe ich mal so Vergleiche gesehen. Da haben die gezeigt, wie in München Public Viewing lief.
Ja.
Freude taumelnd und im Stadion war so bedeckte Stimmung. Aber das kennen wir auch von der Bundesliga.
Ja, ist das so komisch?
Ja, also wenn ich hier Freunde aus München habe, die dann ins Dortmunder Stadion gehen, dann geben die sogar zu, dass das komplett anderes Kaliber ist.
Ja.
Aber es ist dann halt so. Ja. Also es ist so ein bisschen gesetzt, verwöhnt, man hat immer gewonnen und man bequemt sich gar nicht mehr. Ne? Man kennt eigentlich nur gewinnen, das ist halt Standard.
Also übrigens, einmal im Leben möchte ich auch in Dortmund dabei sein. Also ich bitte dich, da musst du deinen Aberglauben überspringen. Vielleicht bringt es ja sogar Glück und ich werde dann zu jedem Spiel eingeladen.
Ja, also ein laufender Aberglaube ist, ich habe noch nie ein Spiel zusammen mit meinem Sohn im Stadion verloren.
Oh, da muss er mitkommen.
Also immer, wenn wir ins Stadion gehen, gewinnen wir.
Ja, da muss er mitkommen. Und erinnerst du dich an den Spiegeljournalisten, der nicht mehr ins Stadion durfte, wenn Klopp da gespielt hat?
Ja, ich erinnere mich. Also ist er auch ein bisschen abergläubisch. Gut.
Unsere Tipps heute.
Der erste Tipp wäre, das nennt man ja Stress vermeiden. Also wenn ich mit einem bestimmten Thema Stress habe und deswegen nicht mehr schlafen kann, gilt ja die Regel, dann mach es nicht. Also vermeide es. Das hieße dann in dem Moment nicht schauen.
Ja, das geht ja nicht. Was ist das denn für ein Tipp während der EM, Andreas?
Ja, also wenn es mich wirklich nicht interessiert, dann habe ich ja auch kein Problem damit, klar. Und wenn ich aber das als Belastung empfinde und so gestresst bin, dass ich danach nicht schlafen kann und ich erinnere mich an meinen Großvater, der sich auch beim Fußball immer so aufgeregt hat, der dann auch bei solchen Endspielen nicht im Zimmer war.
Nein.
Hat dann doch, der ist irgendwo anders hingegangen und hat sich danach das Ergebnis erzählen lassen.
Nein.
Weil er Angst um sein Herz hatte.
Ach so, okay, na gut, wenn man so ein Herzinfarktpatient ist. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wer noch nicht mal ein Fußballspiel aushält, also.
Ja. Aber ist ja eine Analogie auf die normale Welt. Also wenn es Stressoren gibt, die ihr kennt, dann meidet die einfach.
Ja.
Also meinetwegen, für mich ist zum Beispiel ein Horrorfilm wirklich ein Stressor.
Ja.
Deswegen gucke ich keinen.
Nein,
deswegen sage ich ja nicht, ich gucke die, ich muss es überstehen, also ich mache es dann einfach.
Nee, die kann ich gar nicht gucken. Also Horrorfilme, absolutes No-Go.
Ja, also Stress vermeiden. Zweite ist, nicht alleine schauen müssen. Weil wir haben ja auch gelernt in einer Folge, dass das ein ganz moderner Schlafkiller unserer Zivilisation ist. Das ist das Alleinsein.
Ja.
Und gerade so eine Europameisterschaft bietet die super Gelegenheit, nicht allein zu sein.
Ja.
Überall gibt es Plätze, Kneipen,
Biergärten,
Pubs oder was auch immer, wo alle Leute gemeinsam gucken. Und da interessiert sich niemand dafür, ob du da alleine hingehst oder nicht.
Ja.
Einfach da hingehen und einfach Teil der Menge werden lassen.
Ja, genau.
Also das funktioniert in der Regel super. Ne? Also wenn ich dann hier sehe in Dortmund, wie dann die verschiedenen Nationalitäten alle da gemeinschaftlich stehen und gemeinschaftlich die Spiele angucken, das finde ich total super.
Das ist so brillant und sich gegenseitig die Baguette und Spaghetti zerbrechen und solche Sachen.
Ja, super war das, ja.
Und gestern haben wir ja das Türkei-Spiel im Biergarten gesehen, das war so toll. Mhm. Wir haben so geniale Fotos von denen gemacht und Videos, wie die sich gefreut haben. Fantastisch war das.
Ja. Also einfach machen, würde ich dann sagen. Ja. Also wenn ihr dann alleine seid und niemanden zum Schauen habt, geht einfach in die Stadt, schaut, wo die Plätze sind. Ja. Einfach mal überwinden, mutig sein. Das gilt auch für andere Dinge. Gemeinsam schauen, da gibt es ja verschiedene Ansätze. Und gemeinsam schauen hat dann ja auch einen stressregulierenden Punkt. Das heißt, wenn ich gemeinsam schaue und ich verliere, fühlt sich das nicht so schlimm an, als wenn ich alleine schaue und verliere. Mhm. Zumindest ist das bei mir so. Und dann kann man zum Beispiel auch, was die Emotionen angeht, wenn ich die rauslasse, sind die danach auch schneller wieder vorbei, als wenn ich die unterdrücke.
Ja.
Ja, also im Stadion kann man es ja richtig krachen lassen. Beim Public Viewing, so wie es in Dortmund stattfindet, kann man es auch gut krachen lassen. Gemeinsam vor dem Fernseher, zu Hause zum Beispiel, da kann ich das nicht. Weil unser Hund Panik bekommt.
Nein.
Also wenn ich mich während des Spiels aufrege, dann denkt sie, sie wäre schuld. Und versteckt sich dann im Garten irgendwo in der letzten Ecke und kommt nicht mehr raus.
Oh nein.
Deswegen schaue ich zu Hause keinen Fußball mehr.
Ach so, okay, dann lasse sie zu Hause und geht zum Public Viewing. Okay.
Genau, oder ich schaue irgendwo anders und ja, also ich schaue in der Regel zu Hause keinen Fußball, weil ich werde dann doch emotional und dann kriegt sie Angst.
Ach nein, die Arme. Mhm. Oh Gott, wie süß.
Ja, so, jetzt gibt es ja noch den gemeinsamen Spruch. Also wenn man gemeinsam schaut, dann gibt es ja, wir gewinnen gemeinsam, das was schöner ist, und wir verlieren gemeinsam, was dann auch erträglicher ist.
Ja,
hat ja gerade die SPD noch als Spruch gehabt. Ne?
We never walk alone.
Ja, nee, die hatte als Spruch tatsächlich, wir gewinnen gemeinsam und verlieren gemeinsam in Bezug auf Olaf Scholz.
Ja.
Und da ist nur ein kleiner Haken dabei. Das ist dann ja so ein Spruch, weil niemand trägt dann Verantwortung. Wenn, wenn die Fans gemeinsam verlieren und gewinnen, trägt niemand von den Fans die Verantwortung. Das ist gut.
Ja.
Wenn ich aber als Unternehmer, Manager, Chef
als Regierung
oder als Regierender und verliere,
ja,
dann muss auch irgendjemand Verantwortung übernehmen. Und das tut man ja heute in
der
modernen Politik, in Anführungszeichen gesetzt, nicht mehr so gerne, dass jemand Verantwortung übernimmt. Und deswegen gab es diesen falschen Spruch in diesem Moment. Okay. Nächster Tipp ist, Rhythmus leicht anpassen. Da, ich habe ja also einen Rhythmus, der eigentlich heißt 22.30 Uhr zu Bett.
Mhm.
Ja, und dann stehe ich dann eben 7.30 Uhr auf. Oder 6.30 Uhr oder 7 Uhr, je nachdem, wann diese 8 Stunden dann erfüllt sind. Manchmal wird es auch 23 Uhr. Und das Ganze habe ich dann einfach jetzt um eine halbe Stunde bis Stunde verschoben.
Ja, du hast mir letztens sogar nach dem Spiel um 0.20 Uhr eine WhatsApp über.
Ja, das war dann schon sehr spät, weil wir dann erst
Fußballerklärung geschickt.
Ja, aber mein Rhythmus aktuell ist dann, dass ich sage, ich versuche jetzt ab 23 Uhr bis 24 Uhr im Bett zu sein. Und dann regelt sich mein Schlaf dann eben auf 7 bis 8 Uhr, was das Aufstehen angeht. Und vorher ist es ja sonst immer etwas eher.
Ja.
Und das versuche ich jetzt, das ziehe ich jetzt einfach in diesen 4 Wochen durch und gehe danach wieder etwas zurück. Mhm. Aber es macht keinen Sinn zu sagen, dass ich ständig wechsle, hatten wir ja darüber gesprochen in der Folge Rhythmus.
Mhm.
Ja, weil ja doch alle Spiele immer erst um 23 Uhr enden.
Mhm.
Also ist es besser, dann von vornherein zu sagen, ich schlafe jetzt immer 23.30 Uhr bis 7.30 Uhr im Kern.
Mhm.
Und das mache ich jetzt 4 Wochen. Das ist eine kleine minimale Zeitumstellung, wie man sie auch im Urlaub oft hat.
Mhm.
Ja. Wenn es dann doch zu spät geworden ist, dann empfehle ich euch die Folge 72, die ist ja noch gar nicht alt, kann verlorener Schlaf nachgeholt werden.
Ja.
Dort gibt es dann die Tipps, wie es dann passiert, wenn ich dann doch erst um 2 Uhr zu Bett gegangen bin. 5. Tipp ist runterkommen.
Mhm.
Also wenn ihr dann zu Hause schaut, dann schaut ab spätestens der 2. Halbzeit im Abendspiel das ganze Spiel mit einer Blaulichtfilterbrille.
Ah, okay.
Das muss nicht für jeden sein, aber für mich als lichtempfindlicher Mensch ist das wichtig. Tue ich das, finde ich auch schneller in Schlaf.
Okay.
Ja. Wenn ich dann eher andere Sensibilitäten habe, dann reduziere ich vielleicht das. Ja. Und wenn es dann doch etwas aufwiegelnd war, dann empfehle ich auf jeden Fall vor dem Zu-Bett-Gehen noch mal eine kleine Atemmeditation, um wirklich den Stress des Spiels runterkommen zu lassen. Und das ist dann sogar notwendig, wenn ich das Tippspiel verloren habe.
Ja. Du musst jetzt dauerhaft meditieren. Aber weißt du, was ich mache? Beim Public Viewing im Biergarten bin ich immer so aufgeregt, dass ich dann ganz oft viele Situationen gar nicht mitbekomme. Ich komme dann nachts nach Hause, schalte den Fernseher ein und rekapituliere, schaue mir die Aufzeichnung nochmal an vor dem Spiel. Ohne Blaulichtbrille gebe ich zu. Nein,
ja, bist du aber vielleicht nicht so lichtempfindlich. Du hast eher was mit Ton.
Geräusche,
ne?
Also Geräusche.
Geräusche, ja, genau. So. Aber für Lichtempfindliche und generell für Menschen, die weniger Melatonin produzieren im Alter, da hilft die Blaulichtfilterbrille auf jeden Fall. Und der letzte Tipp, trink nicht jeden Abend Alkohol.
Ja, nur jeden zweiten.
Nein, ich würde sagen, mein Tipp wäre dann einfach nur zu den Deutschlandspielen. Dann ist es reduziert.
Ja, das ist eine gute Idee. Ja.
Da darf man das dann.
Ja, stimmt. So.
Und scheiden sie aus, gibt es auch keinen Alkohol mehr.
Stimmt, ja. Strafe muss sein. Ja.
Ich könnte jetzt noch sagen, hört euch die Folge zum Thema Alkohol an, aber da würde ich sagen, das empfehle ich jetzt nicht. Wartet bis zum Ende der Europameisterschaft und dann hört ihr euch die Folge an.
Sehr gut. Und in diesem Sinne sagen wir, was ist eigentlich dein Tipp? Ach nee, machen wir nicht.
Nein,
um Gottes Willen.
Nein, dann wird er ja verewigt und ich bin dann wieder dann falsch. Oder es wäre dann sogar das erste Mal, dass ich richtig liege.
Ja, wer weiß. Ne?
Aber da müsste ich sogar jetzt nachgucken. Ich weiß schon fast gar nicht mehr, was ich getippt habe.
Ich weiß meinen Tipp auch nicht
mehr. Ich glaube, ich habe 3-1 getippt für Deutschland.
Ich habe auch irgendwas ganz Krasses getippt, weil ich nämlich gar nicht wusste, dass Ungarn so gut ist. Ich müsste da jetzt auch gleich nochmal reingucken. Aber ich sage auf jeden Fall, dass Deutschland gewinnt.
Das ja, und ich sage jetzt mal 3-1.
3-1?
Außer, okay. Ja, ich schaue gleich mal nach. Du bist dann Zeuge, falls ich anders getippt habe.
Ich sage jetzt einfach mal 2-0, aber falls das nicht in meiner Tippdings, ich korrigiere Tipps nie. Also das ist nämlich auch ganz wichtig, weil ganz oft ist deine erste Intuition die richtige. Man darf bei Tippgemeinschaft nie seine Tipps kurz vor dem Spiel mit neuen Infos umdrehen. Oder.
Das habe ich jetzt auch schon gelernt. Mehrere Korrekturen, die ich in letzter Sekunde gemacht habe, waren dann immer falsch.
Ja. Alle falsch. Du musst immer deine erste Intuition drin lassen. Das habe ich aus 17 Jahren Tippspiel gelernt.
Also was eine Erfahrung, die du hier teilst.
Ja.
17 Jahre Tipperfahrung. Ja, dann viel Glück beim weiteren Tippen. Wir werden ja sehen, was rauskommt. Ein schönes Spiel heute Abend und gute Woche.
Auf, dass du aufrückst. Tschüss.
Tschüss.
Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.